Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Marc Momberg. Ich arbeite für die APO Asset Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und Deutschen Ärzteversicherung. Wir bieten seit über 25 Jahren Produkte und ich selbst interessiere mich seit 1986, seit ich von meinem Opa die ersten zwei VW-Aktien geerbt habe, für die Kapitalmärkte. Ich habe in den Anfangsjahren viel privates Taschengeld gewonnen und auch wieder verloren. Beruflich bin ich seit 2001 in die Kapitalmärkte gewechselt, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und seitdem gab es viele Dinge, die die Märkte bewegt haben. Ich finde es bis heute faszinierend, was die Märkte bewegt und auch die Menschen dahinter. Und in den letzten 40 Jahren beziehungsweise in dem letzten Vierteljahrhundert, seit es unsere Produkte gibt, gab es hier viel zu entdecken. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Jahre, weil ich glaube, auch da wird es viele spannende Entwicklungen geben.
Es gibt ein Jubiläum zu feiern. Gratulation zu 25 Jahre APO Multi-Assets. Drei Fonds, der passende Klang für jede Geldanlage. Herr Momberg, seit wann sind Sie genau in der Verantwortung? Wann waren Sie dabei?
Ich habe im Januar 2003 die Verantwortung für die Produkte übernommen, zusammen mit dem Team, bin aber seitdem als Senior Portfolio Manager für unsere Flaggschiff-Produkte tätig, also schon fast seit dem Start vor 25 Jahren, jetzt für ungefähr 23 Jahre.
Also ein Profi. Piano, Mezzo, Forte, so heißen die Fonds. Das ist ein schönes Klangbild. Wenn die Märkte Musik wären, nachdem Sie schon ein Profi sind, sind Sie heute Dirigent? Spielen Sie nach Noten oder mehr nach Gehör?
Ja, ich glaube, es gibt im Englischen auch den schönen Satz, Portfolio Management is a combination of art and science. Also Portfolio Management ist eine Kombination aus Kunst und Wissenschaft. Und ich glaube, das spiegelt sich sowohl bei uns im Team wider, als auch in den Entscheidungen. Wir nutzen sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse. Diese fließen auch immer wieder in unsere Produkte ein. Wir nutzen natürlich Prozesse und Strukturen. Aber auch über die ganzen Jahre kommen dann künstlerische Aspekte dazu, freie Interpretationen. Also da spielen auch ganz viele Sachen eine Rolle wie Markterfahrung. Wir verfügen auch über ein großes Netzwerk zu über 400 Fondsgesellschaften. Das heißt, wir tauschen uns auch sehr viel weltweit mit Menschen aus, die Entscheidungen treffen über das Kapital und damit natürlich auch in den Kapitalmärkten aktiv sind. Und manchmal kommt dann da auch die künstlerische Komponente eben dazu. Da könnte ich auch gerne ein, zwei Anekdoten dazu erzählen.
Ja, gern. Die bauen wir auf jeden Fall ein. Das ist ja das Spannende. 25 Jahre APO Multi-Asset Fonds. Machen wir doch mal so einen Rückblick und da sind ja die Anekdoten ja auch dabei. Da gab es ja viele Schlaglöcher in 25 Jahren in den Börsen. Dotcom-Blase zum Beispiel. Sehen Sie KI-Parallelen zu der jetzigen Entwicklung im Tech-Bereich?
Ja, es gibt Parallelen. Ich würde vielleicht nochmal, falls es auch jüngere Zuhörer gibt, den einen oder anderen abholen. In 2001, als die Produkte aufgelegt wurden, bis 2003, war gerade die Internetblase, die Dotcom-Blase, die Sie angesprochen haben, geplatzt. Es gab in 2001 die Terroranschläge auf das World Trade Center. Das heißt, es gab auch da eine sehr große Verunsicherung der Menschen, nachdem wir nach dem Zusammenbruch oder nach dem Ende des Kalten Krieges eben eine positive, zukunftsgerichtete Vision hatten. Herrschte hier also große Verunsicherung. 2003 begann gerade der zweite Golfkrieg. Da ging es natürlich dann auch um ähnliche Themen wie heute, was die Ölpreise bewegt, was die Rohstoffmärkte bewegt. Und von daher gibt es auf jeden Fall Parallelen. Und wenn man dem Grundsatz folgen möchte, never let a good crisis go to waste, also sprich, lasse niemals eine Krise verstreichen, ohne was daraus zu lernen. Dann war für uns damals zum Beispiel die erste Erkenntnis, als die Produkte noch relativ frisch waren, dass wir Möglichkeiten brauchen, in solchen Phasen schnell zu reagieren. Und wir haben dann zum Beispiel in 2003 erstmalig ETFs, die damals noch ganz neu waren, als Vehikel an den Märkten eingesetzt, um hier auch die Produkte weiterzuentwickeln und in solchen volatilen Phasen mehr Flexibilität im Portfolio zu haben, um Entscheidungen umzusetzen.
Ja, stimmt. ETFs haben auch 25-jähriges Jubiläum gefeiert, 2025. Nochmal zu dem Thema Übertreibungen. Woran kann man die eigentlich zuerst erkennen? Margen, Nachfrage, CapEx, also Investitionen, das sehen wir jetzt gerade, Wettbewerb. Also welche ein, zwei Signale zählen da wirklich?
Also ich glaube, das ist ähnlich wie bei Flugzeugabstürzen. Flugzeuge stürzen statistisch gesehen nicht ab, weil es einen großen Fehler gibt, sondern 11 kleine. Und insofern beleuchten wir tatsächlich die Märkte aus ganz verschiedenen Perspektiven. Das heißt, es geht einmal darum, hohe Bewertungen alleine zum Beispiel lösen noch keinen Crash aus. Wir sehen seit 3, 4, 5 Jahren, dass die amerikanischen Märkte immer wieder und auch insbesondere die KI-basierten Unternehmen oder Technologiewerte neue Höchstkurse erklimmen konnten, obwohl sie auch schon vor 2 oder 3 Jahren hohe Bewertungen hatten. Das heißt, es muss immer eine Kulmination geben von mehreren Dingen. Das heißt, ein Aspekt, den wir uns dort auch anschauen, ist zum Beispiel das Sentiment, also die Investorenstimmung und allgemein gesprochen der Optimismus. Und es gibt aktuell zum Beispiel, wenn wir uns die Marktsituation angucken in Bezug auf die KI- und Technologietitel, durchaus ja noch warnende Stimmen. Also ich lese nicht in der Bild-Zeitung, es müssen jetzt alle KI-Werte kaufen, es geht nur noch nach oben. Ich höre nicht jeden Tag im Börsenradio oder bei NTV, dass jetzt Technologie die allselig machende einzige Lösung ist und die Aktien immer nur steigen werden, sondern es gibt auch genügend warnende Stimmen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mich eher beruhigt, weil das nämlich bedeutet, dass nicht alle Anleger ihre Eier in demselben Korb haben, sondern dass es durchaus auch noch Möglichkeiten gibt, hier für Investoren, also wenn ein Teil der Anleger Gewinne mitnimmt, dass dann vielleicht andere Anleger auch wieder auf der Käuferseite auftreten können, weil sie bisher in diesen Trends nicht dabei waren, weil ihnen die Bewertungen zu hoch waren. Und das ist eigentlich ein Faktor, der dann eher stabilisierend wirkt auf die Märkte, was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht auch mal eine 20% Korrektur geben kann.
Oh ja, die gibt's immer wieder. In 25 Jahren gab es sowas natürlich. 15. September, können Sie sich noch erinnern, was Sie damals gedacht haben und durchgemacht haben? Lehman-Krise 2008, ja, und dann 9 und dann kamen Niedrigzinsen. Wann kippt Diversifikation und was ist Ihr konkreter Krisenplan im Multi-Asset? Also waren jetzt mehrere Dinge, aber was war so das Erste, als Sie damals diese Krise miterlebt haben, was Sie da durchgemacht haben?
Wenn ich sozusagen mal der Reihe nach durchgehen möchte, also welche Möglichkeiten gab es in der Situation beim Platzen der Internetblase in 2001 bis 2003? Damals waren hauptsächlich wachstumsorientierte Produkte betroffen, also sprich Unternehmen und Fondsmanager und Investoren, die weniger auf die Bewertungen schauen, sondern die Wachstumsfantasien gepreist haben. Diese Produkte haben damals oder auch diese Marktsegmente haben damals bis zu 80% an Wert verloren. Gleichzeitig waren es aber Value-Investoren, die in dieser Zeit durchaus auch Gewinne von 20-30% einfahren durften. Also sprich solide Geschäftsmodelle, unterbewertete Geschäftsmodelle, klassischerweise der Name, der im Zusammenhang mit Value immer fällt, ist Warren Buffett, aber es gibt natürlich auch diverse andere Fondsmanager, die auf solche Strategien setzen. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Aspekt, wie man sich damals diversifizieren konnte. Und wenn man den Bogen auf die aktuelle Situation schlägt, jetzt im laufenden Jahr zum Beispiel, wo ja durchaus auch mal zumindest Subsegmente wie der Software-Sektor in den letzten Tagen massiv unter Druck gekommen sind, gibt es durchaus auch Value-Investoren oder breiter aufgestellte Fondsmanager, die in diesem Umfeld sehr positiv performen können. Das heißt also, man kann über Stile diversifizieren. Auch das ist eine Erkenntnis, die wir eben sehr früh gewonnen haben. Und so stellen wir uns zum Beispiel in diesem Bereich auch auf als eine der Maßnahmen. Ein zweiter Punkt ist, der sich dann eher in der Phase zwischen 2003 und 2008 auch schon mal positiv ausgewirkt hat. Damals kursierte das Stichwort BRICS. Das war damals die Kombination aus Brasilien, Russland, Indien und China. Heutzutage muss man natürlich Russland ausklammern aus verschiedensten Gründen, insbesondere aufgrund der Sanktionen und natürlich möchte man ja kein Kapital in Märkte leiten oder in Unternehmen leiten, die Tod und Terror in die Welt tragen. Und dementsprechend sind wir natürlich in Russland nicht investiert, aber wir sind in Schwellenländern unterwegs und auch in sogenannten Frontier Markets, also sprich in Unternehmen und Bereichen, die in beispielsweise in Ländern in Afrika oder in Vietnam investieren, weil wir hier durchaus interessante Wachstumschancen sehen. Und wir beleuchten natürlich neben allen Kapitalmarktaspekten oder stellen uns auch immer die Frage, welche Nachhaltigkeitsaspekte gibt es oder welchen Nutzen können Investitionen stiften? Und da ist es natürlich dann durchaus positiv, wenn man in Schwellenländern investieren kann, um dort zum Beispiel Unternehmen und damit natürlich auch letztlich die Menschen dabei zu unterstützen, sich ein besseres Leben aufzubauen und die Zukunftschancen zu nutzen. Denn man darf ja auch nicht vergessen, gerade über die letzten 30 Jahre sind 1,4 Milliarden Menschen aus der absoluten Armut entkommen oder konnten daraus entkommen. weil es in diesen Ländern eben Wachstum gegeben hat, weil es Investitionen gegeben hat. Und insofern muss man eben auch bei allen negativen Nachrichten, mit denen man jedes Jahr konfrontiert ist oder jeden Tag in den Nachrichten, kann man auch einfach mal die positiven Aspekte hervorheben, sodass es hier auch einen positiven Nutzen stiftet, wenn man eben beispielsweise in solchen Ländern investiert. Und gleichzeitig hat man als Investor eine Diversifikation weg von den großen etablierten Märkten. Das ist also für beide Seiten eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht.
Ja, nach dem Crash 2008 kam die Zinswüste. Jetzt ist der Zins wieder da. Gibt es vielleicht einen großen Denkfehler oder was ist der größte Denkfehler vieler Anleger beim Comeback von Anleihen zum Beispiel?
Na, Denkfehler ist eine schwierige Frage. Ich kann nicht in die Köpfe der anderen reinschauen. Aber wenn ich vielleicht mal stattdessen kurz darauf eingehe, was haben wir aus der Finanzkrise gelernt und aus dem Nullzinsumfeld? Ich glaube, in der Finanzkrise war das Thema natürlich ganz anders gelagert als beim Platzen der Internetblase. Hier wurden sehr viele schlechte Kredite vergeben und es wurde vor allem auch an vielen Stellen sehr wenig diesbezüglich dokumentiert. Und wir haben daraus zwei Lehren gezogen. Auch da haben die Engländer wieder einen schönen Satz geprägt, der da lautete in diesem Zusammenhang, sometimes the return of your money is more important than the return on your money. Also sprich, manchmal ist es wichtiger, sein Geld zurückzubekommen, als eine Rendite zu erzielen. Und das heißt, dort war das ganz große Thema Liquidität oder beziehungsweise mangelnde Liquidität. Das heißt, wir haben uns in diesem Kontext angeschaut und das galt dann im Endeffekt auch fürs Nullzinsumfeld. Wie kann man die Portfolien erweitern und weiterentwickeln, um in einem Umfeld, wo bei vielen Bausteinen sozusagen nicht klar war, ob man sein Geld überhaupt zurückerhält, wo gibt es Ausweichmöglichkeiten, wo man trotzdem auch für konservative Anleger noch die Möglichkeit hat, Renditen zu erzielen. Und die große Gefahr bei Anleihen und auch ja, bis hinein in den Staatsanleihenbereich war eigentlich das Thema, eventuell kommt man gar nicht mehr raus aus den Investments. Und wir haben eben damals schon auch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir hier auf liquide Instrumente setzen. Aber wie gesagt, selbst Staatsanleihenmärkte sind durchaus mal eingefroren. Wir haben das auch in der Corona-Pandemie zuletzt wieder gesehen, wenn man sich da angeschaut hat, wie sich dann zum Beispiel die Bid-Ask-Spreads, also sprich die Spannbreite zwischen Kauf- und Verkaufskursen entwickelt hat, sah man also sogar in Staatsanleihen, ETFs, dass es hier durch die Ausweitung der Spannbreiten Indizien dafür gab, dass diese Märkte einfrieren könnten. Und da gilt dann ganz klassisch der Grundsatz, if you panic, panic first. Also sprich, man muss in solchen Phasen besonders darauf achten, dass man, um ins Musikalische zurückzuschwenken, dass man nah an der Tür tanzt. Und wenn sich dort Anzeichen verdichten, dass man dann eben sehr schnell sich von Positionen trennt, da ist dann keine Zeit mehr zu groß zu überlegen, sondern man muss diese Positionen sehr schnell räumen. Das haben wir dann auch getan. Wir sind damals in keinem einzigen Produkt gefangen worden, was dann teilweise auf bis zu 10 Jahre das Geld eingefroren war und abgewickelt wurde. Wir haben die Positionen teilweise 2 oder 3 Tage, bevor sie dann geschlossen wurden, gerade noch verkauft und beispielsweise auch in 2022 oder 2021, also sowohl in der Corona-Pandemie als auch bei dem Überfall von Russland auf die Ukraine, haben wir uns hier von Positionen getrennt, teilweise gerade noch rechtzeitig, also sprich 24 Stunden, bevor diese Produkte dann aufgrund der Sanktionen eingefroren und geschlossen wurden. Das heißt, es kommt in solchen Phasen darauf an, dass man seine Produkte sehr genau kennt, dass man weiß, welche Risiken in entsprechenden Fonds oder ETFs enthalten sind, damit man in diesen Phasen reagieren kann. Im Nullzinsumfeld haben wir darüber hinaus natürlich auch überlegt, wo gibt es alternative Renditequellen. Das heißt, hier haben wir die Produkte dahingehend weiterentwickelt, dass wir auch sogenannte alternative Fonds oder Hedgefonds mit aufgenommen haben, die dann zum Beispiel ähnliche Renditen wie Anleihenfonds erzielen, auch ähnlich geringe Schwankungsbreiten haben, die dann zum Beispiel aber Strategien einsetzen wie Merger Arbitrage, also sprich sozusagen die Prämien rund um Unternehmensübernahmen versuchen zu vereinnahmen mit verschiedenen Instrumenten, sodass wir in diesem Umfeld dann beispielsweise auch einige Bausteine hatten, die dann trotz des Nullzinsumfeldes Renditen zwischen 3% und 5% in etwa erzielen konnten und damit das Portfolio diversifizieren und hier entsprechend zur Stabilisierung beitragen konnten in diesem Umfeld.
Jetzt haben wir viel gelernt. Spannend finde ich auch Ihre Aussage, if you panic, panic first. Ja, alle wollen dann zur gleichen Zeit zur gleichen Tür raus, also nahe an der Türe tanzen. Multi-Asset, Sie haben ja den Dreiklang Piano Mezzo Forte. Bitte vielleicht ganz kurz je Form in einem Satz, ohne jetzt großes Vordeutsch. Für wen ist was ideal?
Also der Piano ist ganz klar für Anleger geeignet, die ruhig schlafen können und primär ihr Vermögen erhalten möchten. Denn über die letzten 25 Jahre, sage ich immer, eigentlich ist das so ein bisschen unser Sparbuch, wenn Sie so wollen. Das heißt, hier haben wir nach Inflation Erträge erzielt, die zu einem realen Vermögenserhalt über die letzten 25 Jahre geführt haben. Der Mezzo als ausgewogenes Produkt ist für Anleger, die eher auch Chancen suchen, aber trotzdem vielleicht nicht die höchste Risikobereitschaft haben. Und der Forte, wie der Name indiziert, ist das wachstumsorientierte Mandat. Das heißt, das ist für Anleger geeignet für langfristige Sparpläne, die Vermögen aufbauen wollen, die sich aber trotzdem selber um nichts kümmern wollen. Also sprich, lehnen sich zurück, genießen Sie die Musik, damit Sie dann in 25 Jahren im Ruhestand immer noch entspannt zur Oper gehen können oder auf die Strandparty, je nach persönlichem Geschmack.
Also quasi am Rechner sitzen, Enter drücken und ja, das war's. Was machen Sie gerade im Portfolio? Was planen Sie bei Apo Asset als nächstes? Mehr Multi-Asset, mehr Alternativen, neue Bausteine?
Ja, also wir planen definitiv natürlich auch die Portfolios in Zukunft weiterzuentwickeln. Wir nutzen neue Bausteine, wie zum Beispiel auch aktive ETFs. Wir schauen uns Strategien an im KI-Bereich. Das heißt, da sehen wir allerdings die KI eher, ich sag mal, als neuen Arbeitskollegen, der weitere Meinungen oder Perspektiven mit einbringt. Denn ich habe neulich zum Beispiel mal einen Vortrag gehört, wo jemand gesagt hat, ja, es gab jetzt irgendeine Studie einer amerikanischen Universität, dass KI-Modelle 93% aller aktiven Manager schlagen, also immer outperformen. Und das würde ich vielleicht ein bisschen kritisch sehen, aus eigentlich drei Gründen. Zum einen, wenn man sich die bisherigen Ergebnisse anschaut von KI-gesteuerten Mandaten, dann sind die okay. Einige schaffen ein bisschen Outperformance. Es gibt aber auch welche, die dann temporär hinter den Erwartungen liegen. Und zweitens muss man ja immer sagen, wenn die KI zunehmend Kapitalflüsse steuert, dann wird sie natürlich auch zum Markt. Das heißt, das bedeutet, wenn ich dann unmittelbaren Markteinfluss habe, weil ich Kapital steuere, dann bewegen sich natürlich auch die Kurse, sodass es dann auch schwieriger wird, entsprechend wieder Outperformance zu generieren. Und die dritte Frage, die sich mir in dem Kontext stellt, auch gerade als Fondsselektor, der jetzt auch andere Manager oder andere Produkte selektiert, wenn man das da mal einsortiert, es gibt ungefähr 40.000 Fonds und ETFs, die Sie in Europa kaufen können. Da stellt sich natürlich die Frage, wie finde ich die richtigen? Jetzt wird es natürlich auch in Zukunft nicht nur ein KI-Modell geben, dem Sie Ihr Geld anvertrauen könnten, wenn Sie das wollten, sondern es wird ja auch da viele Modelle geben. Und auch da stellt sich dann die Frage, wer sind vielleicht dann die Gewinner? Und es wird mit Sicherheit auch Modelle geben, die dann verlieren. Und eine philosophische Frage, die vielleicht noch offen ist, die sicherlich spannend wird, über die nächsten Jahre zu beantworten, ist, wie einfach ist es dann eigentlich, die KI-Modelle zu identifizieren, die Märkte schlagen können? Denn bei menschlichen Fondsmanagern habe ich immer die Möglichkeit, ich kann nachfragen, wie die Prozesse sind. Ich kann nachfragen, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind. Und dann kann ich bewerten, was haben diese Menschen aus den jeweiligen Entscheidungen gelernt. Bei der KI kann es ja zumindest immer sein, dass die einzelnen Entscheidungen nicht unbedingt transparent sind. Ich kann versuchen, die Modelle zu verstehen, aber ob die KI und aus welchen Erfahrungen in der Vergangenheit die KI gelernt hat, das ist vielleicht dann immer noch in Teilen eine Blackbox. Es wird sicherlich so sein, dass sich auch hier Möglichkeiten entwickeln werden. Aber das sind auf jeden Fall spannende Perspektiven, wo ich mich schon freue, die Fragen mit den Kollegen und dann auch der KI in Zukunft zusammen gemeinsam zu erörtern und zu beantworten.
Jetzt komm, jetzt zu den Anekdoten. Ich habe eh noch ein paar Fragen. Vielleicht passen die Anekdoten ja dazu rein. Sie waren ja ab 2003 dabei. Was sind denn die besten Lehren von dieser Zeit als Fondsmanager? Viele, viele Jahre, also fast 25 Jahre.
Also ich glaube, eine der wichtigsten Lehren ist, und da rückblickend passt, glaube ich, auch da die Namenswahl mit Piano Mezzo Forte ganz gut. Denn wie bei guter Musik, die Produkte müssen sich fortlaufend weiterentwickeln. Das heißt, neue Erkenntnisse, neue Themen müssen eingewoben werden in die Melodie. Und gleichzeitig müssen wir aber unserem Stil treu bleiben und die Grundphilosophie oder die Grundmelodie muss dieselbe bleiben, damit die Anleger sich darauf verlassen können, dass wenn sie die Produkte mit der entsprechenden Risikoklasse kaufen, dass sie dann nicht vollständig ihren Charakter verändern. Das Zweite, was ich sagen würde, ist die Erkenntnis, wenn man jetzt mal diese 25 Jahre Revue passieren lässt, wie ich eingangs sagte, es gab eigentlich schon drei Jahrhundertkrisen, die ja theoretisch eigentlich nur einmal alle 100 Jahre vorkommen sollten. Und sie sind jedes Mal anders, aber es gibt immer wieder Themen und Entwicklungen, die sich reimen, die sich wiederfinden und aus denen sich Erkenntnisse gewinnen lassen. Und bis jetzt war es so, dass die Märkte sich immer wieder erholt haben. Und man kann jetzt auch über die ganze Kapitalmarktentwicklung der letzten 200, 300 Jahre zurückgehen. Und eins ist dabei klar, die Erträge, die sie langfristig, wenn sie zum Beispiel über Sparpläne investieren, erzielt haben, waren immer höher, wenn sie Aktienanteile hatten oder Sachwerte, als bei anderen Investments. Das heißt, es ist aus meiner Sicht wichtig, langfristig dabei zu bleiben. Und wenn Sie sich nicht selber drum kümmern wollen, dann ist es natürlich gut, wenn Sie jemanden an Ihrer Seite haben, der das für Sie übernimmt. Und wir haben auf jeden Fall Freude daran, uns mit den Kapitalmärkten zu beschäftigen. Wobei ich auch sagen muss, es fühlt sich nicht immer gut an, denn um eine kleine Anekdote aus der Finanzkrise zu bringen, da war es tatsächlich so, da stand die Welt so kurz vor dem finanziellen Abgrund. Ich glaube, das haben viele Leute damals gar nicht so realisiert, dass ich damals mit den Arbeitskollegen immer zum ersten des neuen Quartals zum Bäcker gegenübergegangen bin und wir haben dann ein Glas Sekt getrunken darauf, dass wir unseren Job noch haben und dass es die Bankenbranche noch gibt. Denn da waren tatsächlich einige Investments oder einige Märkte tatsächlich kurz davor, hier dauerhaft den Boden unter den Füßen zu verlieren. Aber auch da muss man sagen, die Märkte haben sich danach stark erholt und insofern können wir heute glücklicherweise auf 25 Jahre APO-Asset, Multi-Asset-Fonds anstoßen.
Gab es damals, und das ist eine persönliche Frage, eine Entscheidung, die im Nachhinein richtig war, obwohl sich damals eigentlich irgendwie falsch angefühlt hatte?
Ja, ich würde es vielleicht andersrum formulieren. In der Regel ist es so, gerade auch aus den privaten Erfahrungen heraus, immer dann, wenn sich die Entscheidungen für einen Kauf am besten anfühlen, weil man am optimistischsten ist, sind das oftmals die, die sich hinterher als die größten Flops erweisen, bis hin zum Totalverlust, sodass man da immer vorsichtig sein sollte. Darum ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass ich bin ja jetzt nicht alleine der Fondsmanager, sondern ich habe ein starkes Team um mich rum, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben Teilchenphysiker, wir haben Kollegen mit einem Wirtschafts-Background. Ich selber bin Wirtschaftsjurist. Das heißt, wir haben natürlich, bringen auch unterschiedliche Perspektiven ein von der Aktienseite, von der Rentenseite, aus dem Optionsbereich, in der Fondsselektion und über unser Netzwerk mit den 400 Fondsgesellschaften tauschen wir uns natürlich auch immer ganz viel aus. Und es ist faszinierend, wenn man sich mit den Leuten aus den verschiedenen Nationen unterhält und austauscht, worauf die jeweils so achten. Wenn ich da noch eine kleine Anekdote bringen darf, ich hatte zum Beispiel mal in Mailand einen, damals tatsächlich unseren ältesten aktiven Fondsmanager getroffen, der war damals 78 Jahre alt, mit 53 Jahren Berufserfahrung, war, wie unschwer zu erraten sein mag, bei dem Alter ein Japaner und der brauchte immer so eine Dreiviertelstunde, um ein, zwei Anekdoten in gebrochenem Englisch zu erzählen und er erzählte zum Beispiel damals, dass jetzt das erste Mal seit 20 Jahren Marktniedergang in Japan seit 92 die japanischen Investoren erstmalig wieder anfangen, bei Online-Brokern Depots zu eröffnen. Und dass jetzt also erstmalig die japanische lokale Bevölkerung zurückkommt an die Aktienmärkte. Und dann bin ich zurückgekommen in unser Strategie-Meeting und habe gesagt, wir müssen japanische Aktien aufstocken, weil die Japaner selber Aktien kaufen. Und unsere Chefvolkswirtin damals, die sagt, ja, aber die Konjunkturdaten und das sieht alles ganz schlecht aus. Wir haben es dann trotzdem gemacht und 6 Monate später war der japanische Aktienmarkt dann 30-40% gestiegen und dann haben auch die volkswirtschaftlichen Daten gedreht. Und das sind natürlich dann so Dinge, die sich vielleicht in dem Moment, wenn man nur auf die Zahlen geguckt hätte, schlecht anfühlten, aber es war die richtige Entscheidung.
Herr Mumberg, ausgezeichnet dirigiert. Danke. Danke für 25 Jahre APO Multi-Asset-Fonds. Egal ob Piano, Mezzo oder Forte, am Ende zählt, dass der Klang auch zum Anleger passt. Merci.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Das war der Hansa Invest Podcast.